Radio Prag Nachrichten.
Die EU-Kommission korrigiert die Wachstumsprognose für tschechische Wirtschaft nach unten. Dichter Ivan Martin Jirós ist gestorben. Karel Schwarzenberg kritisiert das Abstimmungsverhalten der Regierungskoalition bei der Steuerreform. Die EU-Kommission hat am Donnerstag die Wachstumsprognose für die tschechische Wirtschaft nach unten korrigiert. Laut der Prognose wird das BIP in diesem Jahr hierzulande nur um 1,8% steigen. Im Frühjahr rechnete die EU-Kommission noch mit einem Wachstum von 2%. Für das kommende Jahr erwartet die EU-Kommission, dass ihr BIP in Tschechien nur um 0,7% steigt. In den beiden Fällen liegen die Erwartungen unter denen des tschechischen Finanzministeriums. Laut der jüngsten Prognose vom Oktober erwartet das Ministerium, dass das BIP in diesem Jahr um 2,1% steigt. Im kommenden Jahr rechnet das Ministerium mit einem Wachstum von etwa 1%. Finanzminister Kalousek hatte jedoch bei der Veröffentlichung der Prognose gewarnt, dass im Januar sein Ministerium bedeutend schlechtere Zahlen veröffentlichen könnte. Für Tschechien, dessen Wirtschaft stark vom Export abhängt, ist die Entwicklung in Deutschland und in der ganzen Eurozone maßgebend. Im Alter von 67 Jahren ist am Donnerstag in Prag der Dichter und Rockmusiker Ivan Martin Jirós, genannt Magor, gestorben. Dies berichtete der Internetserver Lidovka.cz. Jirós war eine Legende der tschechischen Underground-Szene und ein Symbol des Widerstands gegen den Kommunismus. Zu seinen berühmtesten Gedichtsammlungen gehört Magors Schwanengesang, für den er den Tom Stoppard-Preis erhielt. Zum ersten Mal erschien das Werk in den 1980er Jahren als Samizdat-Ausgabe. Sein Gesamtwerk wurde 2006 mit dem renommierten tschechischen Jaroslav Seifert-Preis ausgezeichnet. Der Lyrikokritiker und Kunsthistoriker ist indes zunächst vor allem als Bandleader der Plastic People of the Universe berühmt geworden. Er unterzeichnete die Charta 77. Aus politischen Gründen wurde in den 1970er und 80er Jahren fünfmal verurteilt und verbrachte insgesamt 8,5 Jahre im Gefängnis. Nach der gesamten Revolution wurde Jirós Mitglied des Pan-Clubs. Der Dichter engagierte sich auch weiterhin politisch. Er setzte sich beispielsweise für die Errichtung einer US-amerikanischen Raketenabwehrradaranlage in Mittelböhmen ein. Der Tod von Ivan Martin Jirós hat die Freunde des Dichters und ehemalige Dissidenten tief getroffen. Ex-Präsident Václav Havel sagte, Jirós sei jahrelang sein guter Freund gewesen, der die gesellschaftliche Bewegung in unserem Land bedeutend beeinflusst habe. Er sei froh, so der Ex-Präsident, dass Magor Jirós bessere Zeiten erlebte, um die er Verdienste hatte. Die Nachricht über den Tod von Jirós habe ihn tief getroffen, erklärte Havel. Den Worten des ehemaligen Dissidenten František Stárek, genannt Čuňas, zufolge ist das Land um den besten Dichter gekommen. Außenminister Karel Schwarzenberg sagte, Jirós sei ein großer Dichter gewesen, er sei ein Held, ein langjähriger Gefangener gewesen, der von niemandem buckelte, so der Außenminister. Zwei Menschen und der Täter sind bei einem Amoklauf in Mähren gestorben. Eine Frau wurde leicht verletzt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Mann war gegen Mittag in eine Fabrik des Flugzeugbaus Aircraft Industries in der Stadt Kunovice eingedrungen und hatte um sich geschossen. Der Schütze verbarrikadierte sich nach Eintreffen eines Sonderkommandos in einem Gebäude des Unternehmens. Die Rettungskräfte konnten den verletzten Opfern deswegen längere Zeit nicht helfen. Der Nachrichtenagentur ZDK zufolge ist verletzte Frau die Generaldirektorin der Firma. Der Chef der Partei Top 09, Außenminister Karel Schwarzenberg, hat das Abstimmungsverhalten der Regierungskoalition über die Steuerreform scharf kritisiert. Es sei ein Selbstmordversuch der Regierungskoalition gewesen, das uneinheitlich abgestimmt wurde, sagte Schwarzenberg. Das Vertrauen innerhalb der Koalition sei dadurch stark geschwächt worden, so der Minister. Zum Abschluss das Wetter. Am Freitag ist es in Tschechien überwiegend heiter, nur am Morgen neblig. Die Tageshöchsttemperaturen zwischen 4 und 8 Grad Celsius. In Lagen über 1000 Metern erreichen die Höchstwerte 2 Grad Celsius. Sie hörten die Nachrichten von Radio Prag mit Martina Schneiberkova.
Willkommen beim deutschsprachigen Programm von Radio Prag. Durch die Sendung führt sie Markéta Kachlíková. Zunächst der Themenüberblick. Schon der sechste Minister des Kabinetts Nečas ist am Mittwoch zurückgetreten. Industrie- und Handelsminister Martin Kocourek hat seine dubiosen Finanztransaktionen nicht überzeugend erklären können und musste mit seinem Regierungsposten dafür bezahlen. Während im Regierungssitz auf der Kleinseite über das weitere Schicksal des Ministers entschieden wurde, wurde in der deutschen Botschaft nur ein paar Straßen weiter entfernt über exzellente Forschung an Universitäten in Tschechien und Deutschland diskutiert. Radio Prag war dabei. Und wir haben auch eine Ausstellung in Ústí nad Labem für Sie besucht. Sie heißt Von der DSAP zur Seliger Gemeinde und dokumentiert das Schicksal der sudetendeutschen Sozialdemokraten. Dies alles im Tagesecho. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. In der zweiten Hälfte unserer Sendung bringen wir die Sendereihe Aviso tschechische Kultur grenzenlos. Diesmal fragen wir im tschechischen Zentrum in München nach dem aktuellen Programm nach. Mittlerweile ist es bereits rekordverdächtig. Am Mittwoch ist schon der sechste Minister des Kabinetts Nečas zurückgetreten. Industrie- und Handelsminister Martin Kocourek warf das Handtuch nach einem Gespräch mit Premier Nečas. Zuvor hatte er bei einem äußerst unglücklichen Presseauftritt nicht überzeugend erklärt, woher 16 Millionen Kronen, das sind umgerechnet 640.000 Euro, stammen, die vor 3 Jahren urplötzlich auf dem Konto seiner Mutter aufgetaucht sind. Mehr über den Fall von Till Janzer.
Der Ausgangspunkt war erneut ein Pressebericht. Vergangene Woche schrieb die Tageszeitung Mladá Fronta Dnes, dass die Mutter von Industrie- und Handelsminister Martin Kocourek im Jahr 2008 plötzlich reicher geworden war. Angeblich stand dahinter ein Handel mit nicht öffentlich zugänglichen Wertpapieren über die Investmentfirma Key Investments. Doch wie war Kocoureks Mutter an Geld und Wertpapiere gekommen? Diese Frage brachte den Minister unter Druck. Die Kabinettsmitglieder und Regierungspartner verlangten eine Erklärung. Die Erklärung gab der bürgerdemokratische Politiker bei einer Pressekonferenz am Mittwochnachmittag. Ein spürbar nervöser Minister bekannte, dass eigentlich ihm das Geld auf dem Konto seiner Mutter gehöre. Ich habe das Geld der Firma Key Investments nur deswegen anvertraut, um es vor möglichen Problemen zu schützen, die durch meine schwierige Familienlage im Jahr 2008 entstanden waren. Martin Kocourek wollte das Geld vor den Ansprüchen seiner damaligen Frau in einem Scheidungsprozess in Sicherheit bringen. Das klingt nach einem Bekenntnis von Betrug, in jedem Fall ein politischer Selbstmord vor laufender Kamera. Noch am Abend traf sich Premier Nečas mit dem Minister. Minister Kocourek bot mir bei der mündlichen Unterredung direkt seinen Rücktritt an. Ich habe wegen der Umstände und weil schwer zu erklären ist, warum er diesen objektiven Fehler gemacht hat, keinen Grund gehabt, den Rücktritt hinauszuzögern. Ich habe nur noch gesagt, dass ich nicht glaube, dass es zu korruptem Handeln gekommen ist. Auch deswegen, weil Martin Kocourek zu der Zeit keine politische Funktion innegehabt hat. Allerdings hat bereits am Dienstag die Antikorruptionseinheit der Polizei begonnen, in dem Fall zu ermitteln. Denn ungeklärt ist weiterhin, woher Kocoureks 16 Millionen Kronen eigentlich stammen. Der Minister behauptete am Mittwoch, den größten Teil des Geldes durch unternehmerische Tätigkeiten erworben zu haben. Als er bei seiner Pressekonferenz indes gefragt wurde, welche Tätigkeiten das genau gewesen seien, rang der Politiker nach Luft und hüllte sich erst einmal in Schweigen. Die Recherchen der Mladá Fronta Dnes haben ergeben, dass das Geld aus dem Steuerparadies New Mexico überwiesen wurde. Kurz zuvor hatte Kocoureks Mutter einen Vertrag mit der Investmentfirma Key Investments abgeschlossen. Das Unternehmen ist schon vor einiger Zeit in Verruf geraten, weil es auch hinter dem plötzlichen Reichtum des sozialdemokratischen Ex-Premiers Stanislav Gross steht. Der Leiter der Antikorruptionsorganisation Transparency International in Tschechien, David Ondráčka. Ich glaube, das ist die klassische Art, wie Provisionen und Bestechungsgelder fließen. Auf mich macht das nicht den Eindruck, als ob da jemand sein Geld vor seiner Ehefrau verstecken wollte. Pikant ist an dem Fall, dass Kocourek in der fraglichen Zeit Aufsichtsratmitglied des halbstaatlichen Energiekonzerns ČEZ war. Und ČEZ hat damals an mehrere Firmen hochdotierte Aufträge vergeben.
Till Janzer hat berichtet. Programme zur Förderung exzellenter Forschung an Universitäten, sogenannte Exzellenzinitiativen oder Exzellenzprogramme, gibt es sowohl in Tschechien als auch in Deutschland. Am Mittwochabend fand dazu eine Podiumsdiskussion in der deutschen Botschaft in Prag statt. Wissenschaftler aus Deutschland und Tschechien diskutierten miteinander über die Umsetzung und Ergebnisse in beiden Ländern. Lena Drohmer war für Radio Prag bei der Veranstaltung.
Exzellenzinitiative. Das war wohl das meistverwendete Wort des Abends. Bei der Exzellenzinitiative geht es darum, Universitäten finanziell zu fördern, die im Bereich Forschung, Ausbildung junger Wissenschaftler und internationaler Zusammenarbeit exzellente Arbeit leisten. Ein solches Förderprogramm gibt es seit einigen Jahren in Deutschland, aber eben auch in Tschechien. Jiří Drahoš ist Vorsitzender der Tschechischen Akademie der Wissenschaften.
In Tschechien wurde vor etwa 6-7 Jahren das Programm der Exzellenzzentren ins Leben gerufen. Es hatte bei weitem keinen solchen Umfang wie das deutsche Programm. Darüber hinaus war einer der größten Kritikpunkte, dass die Zentren nicht besonders ausgiebig finanziert wurden.
Die schlechte Finanzierung des Programms wurde von vielen Seiten stark bemängelt. Doch auch ein anderer Aspekt wurde kritisiert: die mangelnde Kontinuität bei der Förderung.
Als sich das Programm der Exzellenzzentren dem Ende näherte, gab es eine rege Diskussion, was man mit den Zentren machen soll, und es wurde keine vernünftige Lösung gefunden. Die Tätigkeit der Zentren wurde zweimal verlängert, und mittlerweile hat das Bildungsministerium ein anderes Programm ausgeschrieben, das wesentlich eingeschränkter ist.
Ein wichtiges Kriterium für die Förderung bestimmter Forschungszentren ist sowohl in Deutschland als auch in Tschechien der Austausch mit Forschern im Ausland. Wie steht es dabei um die Zusammenarbeit zwischen Tschechien und Deutschland? Dazu Beate Konze-Thomas von der Deutschen Forschungsgemeinschaft.
Also ich glaube ehrlich gesagt, dass diese verbesserungsfähig ist. Es gibt sehr viele Kooperationen zwischen einzelnen Wissenschaftlern, aber ich denke, es könnte noch viel mehr sein, wenn man überlegt, dass Tschechien ja mehr oder weniger unser nächster Nachbar ist.
An der Zusammenarbeit werde aber gearbeitet, trotz sprachlicher Barriere. Doch es besteht ein weiteres Problem. Die Bezahlung von Wissenschaftlern ist in Tschechien viel geringer als in Deutschland. Das schrecke deutsche Forscher zunächst ab, sagte Konze Thomas. Dennoch würde sie gerade jungen deutschen Wissenschaftlern empfehlen, sich in Tschechien umzusehen.
Für junge Wissenschaftler, möchte ich sagen, glaube ich, ist das total interessant. Juniorprofessoren verdienen auch in Deutschland oder in Italien nicht so viel.
Worum es sich bei einer Exzellenzinitiative handelt, haben Sie von Lena Drumme erfahren. Das Bild der Deutschen aus Böhmen, Mähren und Schlesien hat sich in Tschechien in den vergangenen Jahren gewandelt. Früher wurden sie häufig mit Henlein und Hitler-Deutschland gleichgesetzt. Mittlerweile wird besser differenziert. Gerade unter den sudetendeutschen Sozialdemokraten gab es zahlreiche Antifaschisten. Das Schicksal dieser Sozialdemokraten zeigt eine Ausstellung in den Räumen des Collegium Bohemicum im nordböhmischen Ústí nad Labem. Till Janse war bei der Vernissage, die vergangene Woche im Rahmen der Übergabe des deutsch-tschechischen Verständigungspreises stattfand, dabei.
Es ist eine Wanderausstellung, die in Ústí nad Labem gezeigt wird. Sie war bereits in Deutschland zu sehen und ist nun nach Tschechien zurückgekehrt. Konzipiert wurde sie von der Seliger-Gemeinde, der bundesdeutschen Nachfolgeorganisation der Sudetendeutschen Sozialdemokratischen Partei. Karl Garscher gehört dem Bundesvorstand der Seliger-Gemeinde an.
Auf 40 Tafeln wird die Geschichte der DSAP, der Deutschen Sozialdemokratischen Arbeiterpartei in der Tschechoslowakei, wie sie im Gesamten genannt wurde damals, gezeigt, nicht nur von den Anfängen her, sondern auch zum Beispiel im Zusammenleben der tschechischen Freunde oder tschechischen Bürger und den deutschen Bürger anhand von Karikaturen, die so meines Wissens noch nie irgendwo gezeigt worden sind.
Das Zusammenleben wird ab Mitte des 19. Jahrhunderts dargestellt und ist bis zur Entstehung des eigenständigen tschechoslowakischen Staates mit dem Begriff Konfliktgemeinschaft umschrieben. Bis dahin waren die sudetendeutschen Sozialdemokraten ein Teil der österreichischen Sozialdemokratie. Erst 1919 erfolgte die Gründung der DSAP, die danach auch einige Male an der tschechoslowakischen Regierung beteiligt war. Der nächste Bruch kam mit dem Einmarsch Hitlers in die Sudetengebiete.
Ein Panel zeigt auch den Aufruf Wenzel Jaksch, um die Bürger aufzurütteln, dass Hitler Krieg bedeutet.
Doch die Mahnung des damaligen Vorsitzenden der DSAP kam zu spät. Die meisten Sudetendeutschen jubelten Hitler beim Einmarsch zu. Für die Sozialdemokraten blieb hingegen nur die Flucht, zuerst in die unbesetzten Gebiete der Tschechoslowakei und nachdem die Nazis auch diese in ihre Macht gebracht hatten, ins Ausland. Wer die Flucht nicht schaffte, kam häufig ins KZ und bezahlte dies nicht selten mit dem Leben. Nach dem Krieg dann die Vertreibung aus der Tschechoslowakei. Auch die meisten verbliebenen sudetendeutschen Sozialdemokraten traf es, obwohl sie gegen Hitler gewesen waren. 1951 gründeten die vertriebenen Genossen in der Bundesrepublik die Seligergemeinde als Nachfolgeorganisation der DSAP. Einer derjenigen, die die gesamte Geschichte erlebt hatten, war Ernst Paul. Nach dem Krieg war der aus Nordböhmen stammende Politiker 20 Jahre lang SPD-Bundestagsabgeordneter und von 1966 bis 1971 Bundesvorsitzender der Seligergemeinde. Informationen über sein Schicksal ergänzen die Ausstellung in Usti. Anja Krucke leitet das Bonner Archiv der Sozialen Demokratie bei der Friedrich-Ebert-Stiftung.
Ernst Paul steht stellvertretend für die gesamte Geschichte der sudetendeutschen Sozialdemokraten im 20. Jahrhundert, von ihren Anfängen in der Jugendbewegung zu Beginn des 20. Jahrhunderts, über die Verwerfungen in der Mitte des 20. Jahrhunderts, die Verfolgung durch die Nationalsozialisten. Er hat die sudetendeutschen Sozialdemokraten sozusagen im Exil in Schweden weitergeführt und dann in der Bundesrepublik die Treuegemeinschaft in die Sozialdemokratie hineingebracht und steht auch für den Wandel durch Annäherung, durch die neue Ostpolitik Willy Brandts.
Der Ausstellungsteil zu Ernst Paul ist allerdings nur tschechisch, der Hauptteil über die Geschichte der sudetendeutschen Sozialdemokratie hingegen deutsch-tschechisch.
Die Ausstellung von der DSAP zur Seligergemeinde ist noch bis zum 18. Dezember in den Räumen des Collegium Bohemicum im Museum der Stadt Usti zu sehen. Eine andere, höchst interessante Ausstellung hat auch das Tschechische Zentrum in München anzubieten. Für die Senderei Aviso Kultur grenzenlos habe ich mit der Leiterin des Zentrums, Susanna Jürgens, gesprochen. Sie stellt nicht nur diese Ausstellung vor, sondern erwähnt auch weitere Veranstaltungen, die das Zentrum im November anzubieten hat.
Aviso. Tschechische Kultur grenzenlos.
Wir sind in der Sendereihe Aviso. Tschechische Kultur grenzenlos. Nach längerer Zeit wieder in München gelandet. Wie ich im Programmbulletin gesehen habe, steht dort eine Ausstellung über Przemysl Petr an. Sie läuft seit Mitte Oktober und ist noch eine Woche zu sehen. Frau Jürgen, Sie nennen die Ausstellung Europäischer Humanist Przemysl Petr. Worin beruht der Humanismus dieser Persönlichkeit und wer war eigentlich Przemysl Petr?
Also zum einen möchte ich sagen, dass diese Ausstellung in Zusammenarbeit mit dem Pädagogischen Museum des Jan Amos Komensky in Prag entstand und mit der Ackermann-Gemeinde hier in München. Und wir freuen uns auch sehr, dass wir sie zeigen können, weil Przemysl Petr in Deutschland eigentlich weitgehend unbekannt ist. Ich denke, es noch vor einigen Jahren war dem auch so in Tschechien. Das hat sich aber eben dank der Tätigkeit des Museums und auch anderen ziemlich verändert. Als Humanisten bezeichnen wir Przemysl Petr wegen seiner unparteilichen Fürsorge für Menschen, die schweren Schicksal haben und abseits ihrer Herkunft oder ihres Glaubens. Er selbst war gläubig, er war evangelisch, aber das war für ihn eigentlich nur eine richtungsgebende Überzeugung, die ihm gezeigt hatte, wie er sein Leben führen sollte. Aber das diente ihm keineswegs dazu, dass er urteilt und die Menschen teilt. Also daher Humanist, auf jeden Fall.
Und wie konkret hat seine Hilfe, seine Fürsorge ausgesehen?
Er hat bereits in den 30er Jahren in Žižkov in Prag ein sogenanntes Miličhoftum, Miličhaus, eröffnet, in dem Kinder aus sozial schwierigen Verhältnissen betreut worden sind. Interessant in diesem Zusammenhang kann sein, dass auch die erste Ehefrau von Václav Havel, Olga Havlová, in dieses Miličhaus damals ging. Während des Krieges hat er sich auch darum gekümmert, dass das einige Kinder des jüdischen Glaubens gerettet werden, nicht in die Konzentrationslager kommen. Aber vielleicht am bekanntesten ist seine Tätigkeit direkt nach dem Krieg. In der Zeit hat er in insgesamt 5 Schlössern im Umkreis von Prag tschechische und deutsche und jüdische Kinder versammelt, die eben hilfebedürftig waren. Also es waren nicht nur jüdische Kinder, die aus den KZs zurückkamen, die im schlechten Zustand waren, sondern es waren auch zum Teil eben auch deutsche Kinder, die während der Verschiebungen Transporte ihre Eltern erstmal aus den Augen verloren hatten. Es waren aber auch tschechische Kinder. Die waren alle also zusammen in diesen Häusern untergebracht und wurden ernährt. Es wurden Sammelaktionen auch in der Schweiz organisiert zugunsten diesen Kindern.
Das ist ein beachtliches Werk. Sie haben selbst gesagt, dass er auch in Tschechien früher kaum bekannt war. Wie war sein weiteres Schicksal nach dem Krieg? Warum war es so, dass man von seinem Werk nichts gewusst hat?
Ja, genau. Der musste nach dem Umsturz im Februar das Land verlassen und lebte im Exil in der Schweiz bis ans Ende seines Lebens. War zwar für das Radio Freies Europa tätig, aber lebte halt nicht mehr in dem Land und man dürfte davon, was er getan hatte, in Tschechien nicht sprechen. Und ich denke, Przemysl Peter ist sicherlich bis heute nicht der Einzige, der, weil er das Land verlassen musste, weil er im Exil gelebt hatte, eigentlich heutzutage in Tschechien eben wenig bekannt ist. Ich denke, da warten noch einige Schicksale und Personen auf ihre Entdeckung.
Das Schicksal von Petr wurde bereits entdeckt und wird bei der Ausstellung geschildert. Was zeigt die Ausstellung konkret?
Die Ausstellung zeigt seinen Lebensweg von Anfang an bis in die Jahre in dem Schweizer Exil. Sie ist auch mit Zitaten aus seinen Texten begleitet. Und ein Teil der Ausstellung ist auch seine Lebensgefährtin Olga Fierz gewidmet, die eine Schweizerin war, die in den 30er Jahren nach Tschechien kam, hat dort den Przemysl Peter kennengelernt und mit ihm auch dann anschließend auch weiterhin in dem Schweizer Exil sein Werk verfolgt hatte und mitgestaltet hatte.
Die Ausstellung wurde bereits in Prag und in Nürnberg gezeigt. Gibt es in München die letzte Möglichkeit, sie zu sehen, oder wird die Ausstellung noch weiterreisen?
Erstmal ist es die letzte Station, aber wir halten Ausschau nach weiteren Möglichkeiten, eben auch gerade in der Schweiz. Das würde uns erfreuen, aber im Moment kann ich noch nichts Genaueres dazu sagen, leider.
Im Rahmen der Ausstellung haben Sie auch einen Zeitzeugen ins Tschechische Zentrum nach München eingeladen, nämlich eines der von Petr geretteten Kinder. Der Journalist und Autor Pavel Kohn, er ist Jahrgang 1929, wird sich am kommenden Dienstag an Petr erinnern und wird auch sogar ein Buch vorstellen.
Genau, das ist Pavel Kohn. Auch er selbst ist natürlich eine sehr interessante Person und auch er selbst ist in Tschechien wenig bekannt. Er gehört zu den Kindern, denen Peter nach dem Krieg geholfen hatte. Kohn selbst hat Konzentrationslager Theresienstadt und Auschwitz überlebt als einzige seiner Familie und war dann eben in einem der Heime von Peter untergebracht. Er hat Dramaturgie studiert dann noch in Tschechien weiterhin. Da er sich aber weitgehend in Tschechien politisch verfolgt fühlte, emigrierte er deshalb bereits 1967, also nicht in diese Welle nach 68, aber schon vorhin mit seiner Familie nach Deutschland, wo er dann anschließend bei dem Radio Freies Europa gearbeitet hatte und auch noch heute lebt er bei München. Er hat eine Biografie von Przemysl Peter geschrieben, die heißt »Mein Leben gehört nicht mir«. Und diese Biografie wird er bei uns eben am 15.11. vorstellen. Es wird aber auch ein Gespräch mit ihm sein über Przemysl Peter. Und ich möchte wie noch kurz in diesem Zusammenhang sagen, dass das auch bei der Vernissage eine Zeitzeugin dabei war. Das war diesmal eine deutsche Zeitzeugin. Sie gehörte zu den Kindern deutscher Abstammung, die Przemysl Peter zu sich geholt hatte. Und das war auch ein sehr, sehr interessantes und zum Teil rührendes Gespräch. Und mit ihr und mit mich hat es beeindruckt. Und ich vermute, es ist bei Pavel Kohn auch so, dass das der Przemysł Bitter und auch die Olga Fierz diese Kinder offensichtlich nachhaltig beeinflusst hatten mit dem, was sie gemacht haben und wie sie gedacht haben, dass sie eben ohne Unterschiede zu machen einfach da tätig waren, wo es notwendig war.
Das wäre also zur Persönlichkeit von Przemysl Bitter. Ein anderer Erinnerungsabend findet am 24. November statt. Dabei geht es aber nicht mehr um diesen Humanisten, sondern um den Prager deutschen Schriftsteller Franz Werfel. Wer wird sich an ihn erinnern und bei welchem Anlass?
Es handelt sich hier um einen Vortrag von Dol Schwarz, der ist Germanist und tritt eigentlich regelmäßig auch im tschechischen Zentrum auf zu den Themen der Prager deutschen Literatur. Diesmal widmet er sich Franz Werfels erstem Gedichtband Der Weltfreund, der genau vor 100 Jahren erschienen ist. Also das ist der konkrete Anlass und mir gefällt sehr, dass das Augenmerk nicht gleich auf die bedeutende große Romane gerichtet wird, sondern eben auf dieses erste und kleinere Werk, was aber eben einen sehr bedeutenden, vielsprechenden Titel trägt, Der Weltfreund.
Über Franz Werfel sind wir in den Bereich der Literatur übergegangen. Ich habe die Namen der tschechischen Autoren Jáchym Topol und Petr Berkovec im Programm gesehen. Die tschechische Sprache und Literatur erklingt diesmal aber nicht direkt in München, sondern bei der Karlsruher Bücherschau. Ist das so?
Das ist so. Tschechien ist dieses Jahr in Karlsruhe das Gastland auf der Bücherschau, die bereits jetzt begonnen hatte. Und in einem Monat, in dem die Bücherschau läuft, werden dort insgesamt sogar 4 tschechische Autoren vorgestellt. Es ist die Markéta Pilátová, Petr Borkovec, Radka Denemarková und Jáchym Topol. Uns freut es sehr, dass es in Karlsruhe diesen Schwerpunkt gibt und jeden, der es nicht nach Karlsruhe weit hat, würde ich ganz herzlich dazu einladen. Und zu den genauen Daten kann man sich sicherlich auf der Website der Bücherschau selbst informieren. Aber es sind die jeweils Dienstage. Ja, also Dienstagabend ist immer einem tschechischen Autoren, einer tschechischen Lesung gewidmet.
Wer also an der tschechischen Sprache und Literatur interessiert ist, für den eine herzliche Einladung nicht nur nach München, sondern auch nach Karlsruhe, wo Tschechien Gastland bei der diesjährigen Bücherschau ist. Und damit ist unser Programm am Ende angelangt. Im Namen aller Beteiligten verabschiedet sich Markéta Kachlíková. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks.